Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vor ein paar Tagen wurden in Hamburg die begehrten Michelin-Sterne für das Jahr 2024 vergeben. Unter den insgesamt 340 Sterne-Restaurants in Deutschland finden sich aktuell genau 10 Drei-Sterne-Restaurants. Eins davon ist jetzt seit 4 Jahren das Rutz in Berlin. Mein heutiger Gast arbeitet dort als Sommelier. Das heißt, sie kümmert sich um die Weinauswahl zu den wunderbaren Gerichten von Küchendirektor Marco Müller und Küchenchef Dennis Quetsch. Und sie managt den Weinkeller. Im letzten Jahr wurde sie für ihre Arbeit vom Feinschmecker-Magazin als Sommelier des Jahres ausgezeichnet und eine Handvoll ähnlich toller Auszeichnungen lasse ich jetzt mal ganz frech unter den Tisch fallen, denn jetzt sitzt mir ja gegenüber die unvergleichliche Nancy Großmann. Hallo liebe Nancy.
Hallo lieber Clemens, ich freue mich sehr, heute hier mit dir den Podcast aufzunehmen. Großartig.
Ich habe es eben erwähnt, 2024 gab es wieder zum 4. Mal in Folge 3 Sterne für das Rutz. War das noch eine Überraschung für dich?
Überraschung, also wenn es so heiß wird an dem Tag selber, sind schon alle sehr, also was heißt alle? Ich merke es für mich selber, dass mich so eine Michelin-Gala doch irgendwie noch zwickt und ich das als was ganz, ganz Besonderes empfinde. Dadurch, dass unser Küchendirektor Marco Müller nach Hamburg gefahren ist, hatte ich jetzt keine großen Zweifel an der Stelle, dass es ja eine Überraschung geben würde an dem Tag. War alles entspannt und wir haben einen normalen Abendservice vollzogen.
Fühlt es sich noch genauso an wie vor 4 Jahren bei dem ersten Mal, das 4. Mal?
Sehr gute Frage. Es ist schon anders. Ja, also ich glaube, dieser Moment, dieser einzigartige Moment in 2020, wo das erste Mal passiert ist, dass da bin ich mit meinem Laptop und dem Kaffee Richtung Bett gegangen und wollte mir vormittags die Verleihung angucken, die online war. Und das war schon das was ganz anderes. Also ich glaube, jetzt ist gerade so das erste Mal wieder so dieses Back to Normal, dass wirklich auch Küchenchefs irgendwo hinfahren an einen Ort, wo die Gala stattfindet und vorher schon naja, es gibt ja immer so in der Branche, ne, dass alle sehr aufmerksam zuhören, was passiert und das ist jetzt, glaube ich, schon wieder normal. Das war zu dem Zeitpunkt nicht und ich habe das durch einen Anruf erfahren. Also es war, ja, es war schon anders, hat sich anders angefühlt auch.
War Gänsehaut dabei bei dem ersten Mal?
Definitiv, ja, da war Freuden, Heulen, Schreien, alles, ja. Das komplette Programm.
Ist das 4. Mal eigentlich dann mehr Druck oder weniger?
Ich glaube, das bleibt gleich. Aber ich glaube, dadurch, dass wir so wie wir arbeiten, wir einfach unser Ding machen und dass uns jetzt mir jetzt im letzten Jahr kein offensichtlicher Rückschritt aufgefallen ist an der Stelle, war ich jetzt sehr zuversichtlich. Aber es ist halt immer dieses Ding, dass du halt, also ich vom Service kann ja sowieso nicht auf den Kücheneinfluss oder die Inspiration teilnehmen an der Stelle, aber ich hatte das Gefühl, dass wir ganz gut abgeliefert haben.
Habt ihr gefeiert, die 3 Sterne, dieses Mal?
Wir haben im Team wirklich entsprechend gleich am nächsten Tag, wo alle wieder da waren, gab es mit der Geschäftsleitung und allen, die an dem Tag gearbeitet haben, eine sehr, sehr nette Ansprache und eine sehr nette Wertschätzung dafür. Und wir haben mit einem schönen Glas Sekt angestoßen an der Stelle.
Ja, das ist auch mehr als verdient. Ja. Die Definition 3 Sterne Michelin, ich habe nochmal in meinen Michelin, in meinen Guide Michelin reingeguckt, da steht ja ganz wenig, eigentlich nur 6 Worte. Also 3 Sterne, eine einzigartige Küche, eine Reise wert. Unterschied zu 2 Sternen, da steht dann ein Umweg wert. Das finde ich ja doch sehr vom Reifenhersteller gedacht, vom Reisen, vom Autofahren. Wie würdest du den Unterschied beschreiben zwischen 2 Sterne und 3 Sterne?
Also so wie der Michelin es beschreibt, ist es ja einfach, es ist halt ursprünglich einfach für das Auto gedacht, ne? Dass du dann schnell gucken kannst, so was möchte ich jetzt machen an der Stelle und es immer
wo
im Auto.
Wo kann ich hier essen im Umkreis wo, und zwar gut.
Tja, was macht den Unterschied aus? Es gibt ganz, ganz viele Artikel, die man da auch lesen kann, die Herr Finkenflügel dazu auch gegeben hat. Es wird ja nicht genau definiert, was es ausmacht, aber man muss man halt auch viel zwischen den Zeilen lesen und das ist, glaube ich, diese Performance, die oder dieser Geschmack und diese eigene Stilistik. Man merkt ja, dass es da sich in den letzten Jahren wirklich sehr um eigene Handschriften dreht, gerade auch international gesehen. Da merkt man, dass gerade diese Konzepte immer viel, viel mehr verfolgt werden an der Stelle.
Also was unverwechselbar ist.
Einzigartig, ja.
Einzigartig. Mhm.
Sowas, wenn du als Gast extra dorthin reist, dass du diesen Laden, das Restaurant am Ende verlässt und einfach total inspiriert bist und sowas im Idealfall vielleicht noch gar nicht gegessen hast und wirklich fasziniert bist von dem, was du da gerade konsumiert hast.
Wie ihr das macht, warum ihr das macht, sprechen wir jetzt gleich drüber. Aber erstmal müssen wir es ins Glas bekommen.
Ja.
Bei der letzten Flasche bringen die Gäste ja die Getränke mit. Eine letzte Flasche, eine besondere Flasche. Ich weiß leider gar nicht so viel über deine eigenen Trinkvorlieben und habe schon überlegt, was könntet ihr jetzt dabei haben? Ich bin nicht so richtig auf den Nenner gekommen. Jetzt lüften wir das Geheimnis. Was hast du ausgesucht? Oder möchtest du es noch gar nicht lüften?
Also ich würde es jetzt gerne einschenken und ich würde es gerne, dass wir es einmal probieren zuallererst.
Ja, sehr gut.
Das ist die letzte Flasche, weil es ist, ja, mit einem wunderbaren Klingen.
Genau. Okay, es ist schon mal, da verrate ich nicht zu viel, was Weißes im Glas gelandet. Okay.
Ich habe auch zwei Gläser aufgebaut für den Fall, dass ich noch mal wechseln. Aber ich glaube, wir fangen so mal an.
Das haben wir jetzt im Bordeaux-Glas, ne? Würde ich sagen, ist so ein Bordeaux-Glas,
ja,
oder?
Also man muss dazu sagen, ich habe lange darüber nachgedacht, habe mich auch so ein bisschen inspirieren lassen, wie die Flaschen ausgewählt wurden in deinen Podcasts
davor,
in den anderen Folgen. Mhm. Und habe da einfach mal drauf zugehört, weil es natürlich schwierig ist. Ich habe täglich mit unfassbar schönen Weinen zu tun und es geht ja, wie du schon das sagst, es geht um die besondere Flasche, etwas Einzigartiges. Und ich muss sagen, es ist natürlich, du hast gefühlt, als Sommelier im Restaurant, hast du ja das Gefühl, deine ganze Weinkarte sind alles Weine, die du jetzt, das sind bei mir jetzt in dem Fall, die letzten 6 Jahre hat sich die Weinkarte so, die war schon immer toll im Rutz, ne? Aber es ist jetzt, ich kann sagen, dass es sich in den 6 Jahren halt auch, dass da meine Handschrift drin ist. Und das ist etwas, was wir im Glas haben, was ich wirklich als einer mit der ersten Einkäufe getätigt habe, okay, und leider auch gar nicht nachgekauft habe jetzt. Und ich, aber es ist, man muss sich ja auch immer ein bisschen daran orientieren. Es ist natürlich toll, wenn man seine eigenen Vorlieben mit einbringt, aber wir natürlich auch unseren Fokus definitiv auf Deutschland haben. Und jetzt habe ich dir schon ganz viele Hinweise gegeben, was es sein könnte an der Stelle. Aber ja.
Es riecht schon mal würzig, finde ich. Ne? Also es ist jetzt nicht so eine Fruchtbombe, ne? Gar nicht. Es ist eher aus so einer gereiften Seite vielleicht sogar.
Das ist kein leichtes Brot für morgens um 11, aber
nee. Salzig, wahnsinnig mineralisch hinten raus. Ganz karge Frucht, also vielleicht.
Bis gar nicht, ne?
Bis gar nicht, eigentlich gar keine Frucht erkennbar, so richtig.
Ich finde, das ist ein Wein, der sehr, sich sehr geschlossen und sehr harmonisch präsentiert. Ein Wein, der, wie du schon sagst, ganz viel Würze mitbringt. Wenn Frucht, dann wirklich nur diese gelbe Frucht, dieses fast goldene, warme, was so strahlt. Du merkst, dass es so ein mit der Luft so eine Speckigkeit mit hinzukommt, ne? Diese Mineralität und Salzigkeit, das ist schon, was ich auch sehr, sehr gern mag an der Stelle. Ich habe den Wein das erste Mal getrunken vor vielen, vielen Jahren. Ja. Das war, glaube ich, das erste Mal habe ich es probiert, das war 2010.
Okay.
In Portugal.
Ach.
Ich durfte ja nach meiner Ausbildung in Portugal arbeiten und da habe ich natürlich viele Begegnungen gehabt. Und das ist einer der Weine, die ich wirklich, der mich sehr, sehr fasziniert hat und den ich dann auch im Nachgang, wo ich jetzt mindestens eine total schöne Situation noch zu assoziiere, wo ich sie getrunken habe, wo die Flasche so unfassbar gut brilliert hat. Und
ist das ein Portugieser?
Es ist ein
portugiesischer Wein.
Das ist richtig.
Ein Arinto vielleicht?
Ein Arinto. Arinto ist sehr gut. Okay. Arinto findest du ja oft im Norden Portugals, auch im Douro. Das ist jetzt in der Tat eine Region, die sich noch immer ein bisschen mehr vom Douro unterscheidet, weil es immer noch mal ein bisschen leichtfüßiger ist an der Stelle, weil es nicht ganz so hochprozentig ist im Alkohol, dass es immer noch mal ein bisschen zarter ist. Ja, wir gehen ein bisschen mehr in den Süden, okay, das ist jetzt doch fies, aber du bist, ich finde, du bist sehr gut da schon dran.
Ja, ich bin schon ein bisschen durch Portugal gefahren und überlege jetzt, wo habe ich sowas probiert, aber wirklich fällt mir schwer zu sagen. Also es ist natürlich, ja, es ist ein Fischküchenwein auch, finde ich. Ne?
Total, also man kann das, also wenn du dir, also deswegen kann ich mich auch so gut daran erinnern, also wenn du das mit Blick aufs Wasser trinkst, dann ist es natürlich.
Und mit etwas schönen Gegrillten auf dem Tisch.
Absolut.
Auf dem
Teller. Ja, mit unfassbar guter Fischqualität, die man ja in Portugal bekommt, dann ist wirklich viel Freude am Gaumen an der Stelle.
Also wo kommt das her? Aus dem Douro vielleicht?
Genau, es kommt aus dem Douro.
Aus dem Douro. Ja. Okay, jetzt müsste man wissen, welche Rebsorten im Douro, weiße Rebsorten, aber da ja in der Portugal eigentlich Autochton ist, ne, auch bei Weiß muss man die vielleicht gar nicht unbedingt kennen, die Rebsorte. Oder ist es eine bekannte Rebsorte?
Ja, es, ich glaube, wenn du dich mehr in Portugal schon aufgehalten hast, dann sind das vielleicht Begriffe, die du schon gehört hast. Das ist immer so eine Sache, ne? Also wenn du viel durch Italien gereist bist, dann kommen dir halt die autochthonen italienischen Rebsorten besser zum Gedanken. Es ist viel Encrusado.
Encrusado.
Ja, okay. Encrusado, auch Malvasia fina genannt. Und dann hast du da Cercial, Bical mit vertreten. Es sind sehr alte Rebstöcke. Der Wein heißt Primus.
Okay.
Also sind es die ältesten Rebstöcke. Also Primus aus dem Lateinischen, ne? Der erste, jetzt brauche ich nicht, habe leider auf Raten meiner Eltern noch nicht Latein genommen. Aber es ist Primus von Alvaro Castro und seiner Tochter Maria. Wow. Ist der Jahrgang 2013.
Boah.
Ja. Der Ort, in dem sie produzieren, habe ich jetzt gerade noch mal krampfhaft versucht zu googeln. Aber das Pinancoche, wo es herkommt, ich glaube, Portugiesisch ist ja alles am Ende ein bisschen mit dem Sch.
Ach, wie man das ausspricht.
Ja, halt. Da ist dann noch so eine fiese 5 unten dran.
Quinta da Pelada.
Ja, Quinta di Pelada, genau.
Ja, oder.
Und Alvaro Castro macht den Wein. Quinta di Pelada. Der Wein hat 13% Alkohol. Es ist etwas, was trotzdem mit ganz viel Eleganz, finde ich, sich im Glas zeigt. Ne? Also es gibt oft Vergleiche, wenn du das in Blindproben mit reinstellst. Wo es schon auch in so burgundische Richtungen mit reingebracht wird, dieses leicht Speckige, was da mitspielt. Aber dann wiederum ist es auch.
Filmé-artige.
Ja, genau. Aber dann am Ende ist es wieder unvergleichlich, weil es dann doch so ein bisschen so diese, nicht so ein bisschen, aber es ist einfach eine Eigenständigkeit transportiert.
Wie immer, wenn man es jetzt weiß, ja, was es ist, ploppen natürlich auch noch mehr Assoziationen auf. Ne? Also ich habe sofort jetzt natürlich auch an Madeira gedacht. Mit Cercial und so, ne? Malvasia.
Hier ist auch ein bisschen Cercial drin.
Hast du gerade gesagt, ne? Ja. Also das sind natürlich diese Rebsorten und das ist jetzt nicht aufgesprittet, sondern einfach nur vergoren. Aber das hat eine Verwandtschaft dazu und Malvasia liebe ich. Also ja, toll. Was für eine schöne Auswahl.
Ja, und die Geschichte dahinter, also finde ich, schließt den Kreis unheimlich schön, jetzt hier mit dir diese Flasche zu probieren. Wir gucken mal, ob wir sie ganz trinken, aber die Flasche habe ich wirklich. Also mit dieser Erinnerung, wo ich sie schon einfach mit nach Deutschland gebracht habe, diese Erinnerung und nach der Ausbildung, wo ich dann sozusagen in Portugal gearbeitet habe, wo meine erste Station nach der Ausbildung in der Villa Joia und dann ist ja noch viele Stationen dazwischen, was passiert ist, aber wo ich dann wieder in Berlin war, gibt es eine Station, wo ich halt im Weinland Schmidt gearbeitet habe und ich da auch so ein bisschen diese portugiesische, iberische Halbinsel-Affinität wenn man zusammen probiert hat, mit einfließen hat lassen. Und da ist das Weingut in der Zeit, wo ich dort gearbeitet habe in den 3 Jahren, wurde das gelistet.
Ah, okay.
Und da war das im Verkauf. Wow. Also aus dieser Zeit, wo diese Flasche dort eingekauft war und ich war dann 3 Jahre weg, habe ich im Rutz angefangen und habe dann halt geguckt, weil wir ja auch eine gute Kooperation miteinander haben, ich geguckt, was es da gibt, was ich noch aus alten Zeiten kenne. Und da habe ich mich sowas von gefreut, dass es halt noch diese Flaschen dort gab und habe sie dort als letzte Flaschen schon gekauft. Und so kam es dann. Und jetzt war es wirklich in der Tat die letzte Flasche auf der Weinkarte auch. Und ich habe wirklich hin und her überlegt, was mache ich. Aber ich dachte, gerade zu dem Thema, so wie du es auch lebst, ist es genau das. Also es war jetzt die letzte Flasche auf der Karte, die habe ich jetzt gestern Nacht noch runtergenommen und ich dachte, da kriegt sie so wohl behütet, weil es ist ja auch immer so eine Sache, wie du eine Flasche, ich teile unheimlich gerne alles, was auf der Weinkarte ist, aber manche Sachen, also mir geht es gar nicht um einen Wein, den ich jetzt für Tausende von Euro eingekauft habe, da habe ich gar nicht so eine emotionale Bindung zu, vielleicht jetzt, also nee, kann ich definitiv so sagen, habe ich nicht, wie jetzt dazu an der Stelle und ich finde, da geben wir der letzten Flasche eine Aufmerksamkeit, was unheimlich schön ist.
Sie wird ja auch unsterblich, zumindest kann man immer wieder hören, wie sehr wir uns an ihr gefreut haben heute. Wenn du nochmal da reinspürst in diese Zeit, Wein sind ja auch immer Emotionen, welche Gefühle weckt das in dir oder was für eine Nancy war das in der Zeit? Wie warst du da? Woran denkst du da so? Da wusstest du ja noch gar nicht, was alles kommt.
Ich war schon immer ein Schütze vom Sternzeichen und wenn ich das jetzt trinke, dann spüre ich das ganz genau in mir, dass es immer dieses die Entdeckerin auf jeden Fall mit ist. Also ich bin entspannt, wenn ich einen Plan in meinem Leben habe. Ich bin unentspannt, wenn ich keinen Plan habe. Zu der Zeit hatte ich, also gerade wo ich das, stand ja noch ganz, ganz viel vor mir. Und ich wusste, dass meine Weinreise da gerade losgeht und dieses ganze gastronomische Genussleben. Ja, also ich war da, glaube ich, ich war vielleicht mit weniger Verantwortung, vielleicht auch ein bisschen jugendlicher, leichtfüßiger, aber trotzdem hat mir so eine Weine schon sehr, sehr gut geschmeckt. Ja. Die schmecken jetzt auch 10 Jahre noch genauso gut und ich freue mich unfassbar, dass wir die Flasche jetzt aufgemacht haben.
Ja, ich freue mich auch, dass du das mit mir teilst, weil man könnte auch andere Dinge mit der letzten Flasche tun. Aber du bist auch, würdest du sagen, du bist so Fraktion, letzte Flaschen auch aufmachen, so wie es neulich auch
Theresa gemacht hat.
Gesagt hat. Also ja. Man freut sich eigentlich, wenn die dann noch was ist. Wozu für immer aufheben? Ja? War ja so ein bisschen der Tenor.
Ich bin halt, ich habe gerade Entdeckerin gesagt, aber ich bin auch Sammlerin an der Stelle. Aber es ist etwas, was beim Weinen, ich bin unheimlich anhänglich, was Dinge angeht. Ich bin, wenn ich weiß, das ist eine Pfanne, mit der meine Oma schon gekocht hat, dann mache ich alles, damit diese Pfanne möglichst noch 15 Jahre so ist, dass ich mit ihr kochen möchte oder kann, sagen wir mal so. Ja, möchte ist gar keine Frage. Ich fliege sie und das ist dann schon manchmal ein bisschen abgedreht. Aber ich finde gerade beim Wein diesen Augenblick, dass wir das jetzt trinken und dass wir diesen positiven Vibe und diese schöne Assoziation damit erleben können, ist einzigartig. Und da muss ich, kann ich Theresa nur beistimmen. Also das muss man dann in dem Augenblick auch aufmachen und probieren, weil es gibt ja dann doch den Augenblick, wo du sagst so, oh, ist vielleicht drüber. Und das ist halt dann super schade. Ne? Ich glaube aber auch diese Flasche, das ist jetzt der Jahrgang 2013, auch in 10 Jahren jetzt, glaube ich, hätte er nicht schlechter geschmeckt. Absolut. Anders, aber nicht schlechter.
Nee, es wäre wahnsinnig schwer gewesen, da jetzt für mich eine Jahreszahl dran zu hängen. Also ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, dass
das ist total in sich ruhend, oder?
11 Jahre auf dem Buckel hat. Ne? Mhm. Schön, dass sich jetzt auch dann nochmal öffnet, wenn er ein bisschen wärmer wird. Kommen so Agrumennoten auch, ne? So Grapefruit-artige. So.
So eine ganz eigene Bitternis, die der Wein mitbringt, ohne dass es negativ Bitternis, nee, also bitter ist, was irgendwie erzeugt wird, aber es hat halt ganz viel Eigenständigkeit.
Was Parfum-artiges, jetzt nicht also jetzt nicht parfümiert, so meine ich es nicht, aber so, das ist eher ein Geruch als ein Geschmack für mich, dieses Zitrische.
Das ist halt Portugal dann an der Stelle, wenn du da stehst und dieses markante, sehr trockene Umfeld, das finde ich, das zeigen die Trauben dann schon auch
gibt's in der Performance. Gibt es da viel von? Gibt es da Menge von oder eher nicht?
Oh. Also du kriegst das online, aber nicht in dem Jahrgang.
Weil es immer mal wieder auch Hörer gibt, die das dann googeln und wissen wollen, wo sie das kriegen.
Ja, also das, ich habe es auch nochmal gestern genauso gemacht. Also dir werden direkt gewisse Händler angezeigt, die das sofort verfügbar haben. Das ist aber dann aktuell 22 der Jahrgang, der mitkommt.
Wunderbar.
Ich habe auch geguckt, Ja, 40 Euro.
Ja, wir beobachten den mal weiter, gehen da immer weiter voran. Wir treffen uns ja hier im Rutz-Zollhaus am Karl-Herz-Ufer in Kreuzberg. Das ist sozusagen der Casual-Ableger des Drei-Sterne-Restaurants Rutz in der Chausseestraße in Mitte. Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, mit dem Lockdown und Corona hatten wir uns ja danach entschieden, oder was heißt, wir haben uns entschieden, es kam das Rutz-Zollhaus kam dazu und es wurde sozusagen die Weinbar in Anführungsstrichen outgesourced und dann ist diese Idee von diesen Gerichten mit hier rüber im Zollhaus eingezogen.
Mhm. Von den Weinbargerichten.
Von den Weinbargerichten, definitiv. Und dadurch, dass ja dieser ganze Kram mit Abstand und wir sozusagen auch Fläche brauchten im Rutz, haben wir dann auch wirklich, dann nachdem wir wieder öffnen durften, haben wir ja unten in der Weinbar, wo sie noch nicht umgebaut war, haben wir dort ja auch schon das komplette Restaurantmenü geschickt und damit, weil es ging ja nicht mit den Abständen, es war ja schwer darstellbar. Jeder, der das Rutz kennt, ist ja eher ein bisschen
intimer.
Ja, ein bisschen kleiner. Und so ist das Zollhaus dazu gekommen. Es hat sich hier jetzt aber auch in den letzten Jahren wirklich dann ganz eigenständig, du hast ja gerade den Florian auch kennengelernt, ein Küchenchef hier vor Ort und der macht das auch mit seiner Handschrift, natürlich immer mit Marco in der Obhut. Wirklich sehr, sehr spannend und das hat sich richtig schön entwickelt. Die Weinkarte habe ich jetzt hier auch die letzten 2 Jahre mitgestaltet an der Stelle. Also es ist so, unser Ableger ist alles aus einem Guss und nimmt einen guten Lauf jetzt.
Vielleicht machen wir nochmal einen kurzen geschichtlichen Exkurs. Die Weinbar Rutz, sozusagen der Dino unter den Berliner Weinbars. 2001 gegründet, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, eben schon von dem Weinhändler Carsten Schmidt, der ja auch hier dahinter steckt, und von dem Sommelier Lars Rutz. Ne? Und die Idee war ja so, eine Kneipe mit richtig guten Weinen und richtig gutem Essen zu machen. Ende 2003 ist er dann, Lars Rutz, schon mit 33 nur an Krebs verstorben. Und 2004 kam dann Marco Müller als Küchenchef ins Rutz. Oben passten, glaube ich, 30 Gäste ungefähr hingesetzt. Unten lief dann weiter dieser Weinbarbetrieb. Ja, 2007 dann der erste Stern, 2016 der zweite. Und dann, ja, was wir eben besprochen haben, 2020, ne, der dritte Stern und dieser Umzug hier, der Weinbar ans Karl-Herz-Ufer, habe ich das richtig zusammengefasst?
Perfekte Recherche, ja, Clemens.
Nicht, dann wissen wir ungefähr, wo wir hier sind, und die, die es nicht kennen, haben eine Ahnung, dass es was Legendäres ist, was hier irgendwie weitergeht.
Absolut, und man kann auch einfach, also auch dieses Thema mit tollen Flaschen und einem sehr, sehr guten offenen Ausschank und natürlich auch einer richtig schönen, ehrlichen Küche. Das kann man hier erleben und wir sind sehr froh darüber, dass das sich so entwickelt hat.
Wir haben es eben schon mal angesprochen mit deiner Station in Portugal, aber wollen wir kurz nachzeichnen, wie du in die Gastronomie hineingeraten bist. Du hast mal irgendwo gesagt, Schule war ätzend.
Ja.
Was hast du denn nach dem Abi gemacht? Gechillt, wie man heute sagt? Bist du gereist?
Jetzt geht wieder das unangenehme Thema los. Also ich bin eigentlich gerne zur Schule gegangen, aber es war irgendwann, ich musste halt dort Sachen in der Schule machen. Es gab immer Fächer, die ich nicht gerne gemacht habe und das hat mich genervt.
Ja.
Freunde treffen war toll, aber es gab Sachen, die ich nicht so gerne gemacht habe. Man hat auch immer genau gemerkt, es gab bestimmte Dinge, die ich sehr gerne gemacht habe, wie Geschichte und Kunst und Sport, das war super, und Deutsch, aber ja, wenn dann noch andere Fächer mit wie Physik und Mathe ins Spiel kamen, war, hat es mich dann nicht so motiviert an der Stelle. Gut, Kurzfassung, wie ich reingerutscht bin in die Gastronomie.
Was du nach dem Abi gemacht
hast. Ach so, direkt nach dem Abitur. Ja, ich hatte das große Glück, dass meine Mama mich in der 11. Klasse mir es ermöglicht hat, mich nach Neuseeland zu schicken als Schüleraustausch. Und da habe ich wirklich, ich würde fast sagen, die beste Zeit meines Lebens verbracht, weil sowas kommt, das habe ich bis jetzt nicht wieder erlebt, dass du einfach, es ist immer was anderes, wenn du dann auf einmal erwachsen bist und halt ganz viel Verantwortung hast an der Stelle. Aber da war es wirklich ganz, ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Und ich bin nach meinem Abitur wirklich, das war auch mein Ziel. Und als ich wieder zurückgekommen bin, ich habe in der Zeit dann gespart, weil ich ja nur gelernt habe, bin aber trotzdem noch parallel arbeiten gegangen und bin dann nach Neuseeland nochmal gefahren für 3 Monate. Ja. Drei Monate Inspiration sammeln, auf der Südinsel reisen, Freunde treffen von dort, und wo mir dann bewusst geworden ist, ich kann jetzt nicht mit meinem schlechten Abitur ewig warten, bis ich jetzt irgendwann Politologie studiere. Ist ja total, bin ich, also ist ja schon ein Teil meines Lebens vorbei. Und dann,
da war ein C drauf sozusagen.
Ja, in Berlin auf jeden Fall.
Weil ja alle in Berlin Politologie studieren mussten, das ging ja gar nicht anders.
Nachvollziehbar, aber unmöglich von meiner Seite an der Stelle. Ich bin auch wirklich froh, dass das nicht so gekommen ist. Und dann bin ich durch Zufall, weil ich dann aus Neuseeland wiederkam, nach den 3 Monaten, musste ich natürlich wieder Geld verdienen, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich durch eine Nachbarin, die hat gesagt, du, hier bei unserem Bäcker, da arbeite ich auch, das ist sehr nett, das ist in Zehlendorf, ist eine sehr, sehr gute Patisserie, hast du nicht Lust, da auch mitzumachen? So, schwupp, war ich da. Da war auch noch Bistro, kennst du es sicherlich, das Odelys Normand am Henry-Ford-Bau in Zehlendorf. Von der Patisserie bin ich dann ins Bistro gerutscht und dann nahm das alles seinen Lauf.
Okay, da hast du gekellnert so ein bisschen. Wie war denn deine Genussprägung damals schon? So, warst du da schon eine Genießerin? Hast du gerne gegessen?
Oh, unfassbar gerne. Also ich bin schon ein Kind gewesen, was unfassbar gerne gegessen hat. Und alle, die das jetzt hören, die mich besser kennen, die werden sehr lachen, weil ich einfach schon immer ein Mensch mit einem riesengroßen Appetit bin. Ich habe unfassbar Appetit auf gutes Essen. Ich bin auch wirklich eine richtig gute Esserin.
Und was würdest du sagen, wer hat dich kulinarisch geprägt so?
Kulinarisch geprägt haben mich definitiv meine Eltern, weil die schon, seitdem ich sehr, sehr klein war, sie mich mit mir viel, viel gereist sind. Ich bin viel in Südamerika, Mexiko gewesen, das wirklich sehr, sehr oft auch. Die haben das damals, das Wahnsinn, also so klassisch West-Berlin. Ja. Man hat alles auf der Welt gesehen, aber nicht Deutschland. Weil,
schon gar nicht Brandenburg.
Nein, schon gar nicht Brandenburg. Also mir ist es dann erst bewusst geworden, auch später, wo ich dann älter wurde, wo und auch gerade auch die ganzen Weinreisen stattgefunden haben, wie viel ich eigentlich von Deutschland nicht kenne, was dann sich auch wieder gut geschlossen hat. Aber ich glaube, die haben mich am meisten geprägt, weil mein Opa war Koch und mein Papa hat auch immer sonntags gerne einen Sonntagsbraten gemacht und hat dann immer selber eingelegt gemacht und getan. Die waren da immer sehr, also
engagiert.
Ja, engagiert an der Stelle.
Ja, und haben selber gekocht. Also das
ja,
ist ja auch keine
total. Also das war immer ein großes Ding sonntags. Also es ist so, und so, es hat sich, man merkt ja dann immer mit Menschen, mit denen man sich umgibt. Also in der Freizeit, wenn die ersten Fragen sind, nicht, was machen wir, welche sportlichen Aktivitäten, wo gehen wir hin essen, welche Weinkarte gibt es und oder was kochen wir selber an der Stelle. Und so bin ich halt definitiv groß geworden, dass ich da schon viel Exotisches essen durfte, also gerade so auch Meeresgetier und Fischqualität, was wirklich
Und da hast du dich immer dran getraut sofort oder gab es auch mal so Phasen?
Ja, auch da musste ich schon erleben, dass es wirklich Situationen gab, wo ich dann wirklich zur Maßlosigkeit tendiert habe, weil ich gemerkt habe, also ich kann mich da wirklich noch in Mexiko an Krabben und Scampi-Arme erinnern. Da hatte ich dann meine ersten Eiweißschocks, weil ich es einfach voll übertrieben habe.
Und es nicht mehr aufhört.
Ja.
Cool. Ja, du wolltest eigentlich Politologie studieren, bist dann aber direkt im Bundestag gelandet.
Ja, das war ein guter Zufall an der Stelle, weil meine Mutter sich mit einer sehr guten Freundin unterhalten hat und die meinte, ja, ich habe doch da jemanden auch aus meiner Schulzeit, auch einer sehr langjähriger guter Freund, der Restaurantleiter ist. Und
im Bundestag?
Ja, oben bei Käfer im Reichstag. Und
im Dachgartenrestaurant?
Genau.
Wie heißt das so?
Ja, das ist das Käfer-Dachgartenrestaurant.
Genau.
Und Käfer hat ja seit Stunde 1 ausschließlich im Bundestag sozusagen die Catering-Verantwortung mit diesem Restaurant, was auch einzigartig auf der Welt ist, weil es wirklich kein anderes Parlamentsgebäude gibt, wo du als Normalsterblicher Kaffee trinken gehen kannst.
Oder essen.
Ja, natürlich.
Essen.
Oder Wein trinken. Wein trinken, ausschließlich deutsche Weinkarte. Ja, und so kam das. Dann gab es ein Telefonat, dann sind wir alle ganz aufgeregt zum Reichstag gefahren. Mhm. Da war ich 2,5 Stunden mit dem Geschäftsführer da vor Ort damals noch im Gespräch. Und ja.
Da hat er dir was angeboten? Oder du hast?
Es ging um einen Ausbildungsplatz. Es ging um einen Restaurantfachfrau. Bumm. Und dann kam dann nur der Anruf, was ich mit dem Geschäftsführer gemacht hätte. Nein, das war, weil ich halt, ja, ich hatte wirklich diese Art von Mensch, die du dir, glaube ich, in der Gastronomie wünschst, dass du einfach sagst, so, ich habe richtig Bock drauf. Ich glaube, es war einfach für mich, dieses Ziel war da, dass ich gerne diese Ausbildung machen möchte und dass ich damit total fein bin, jetzt nicht zu studieren, wie sie es mir jetzt ganz lange in der Schulzeit indoktriniert haben, dass ich unbedingt studieren muss, dass ich einfach gesagt habe, ich weiß, was ich machen möchte. Ich möchte jetzt mit Menschen zu tun haben. Ich möchte den Servicekontakt, ich möchte das jetzt richtig lernen, wie man es macht. Und da hatte ich wirklich das Glück, dass ich da in so eine Brigade gekommen bin, die alle schon sehr, sehr lange zusammengearbeitet haben, auch in unheimlich historischen Häusern gearbeitet haben, also so Service von der Pike an erklärt haben. Und da habe ich einfach sehr, sehr viel mitgenommen. Also es war meine Grundsteinlegung an der Stelle.
Wie cool war dieser Arbeitsplatz?
Mega. Also wenn du auf einmal im Backoffice stehst und gerade richtig Durst hast und aus deiner Wasserflasche trinkst und dich umdrehst und auf einmal Angela Merkel hinter dir steht, weil sie natürlich nicht über den Haupteingang reingekommen ist, sondern über den Küchenhintereingang und dann guten Morgen sagt, dann war das schon besonders.
Hat nicht jeder Azubi.
Ne? Ja, absolut.
Ja. Hast du in der Zeit auch was gelernt über die Genussfähigkeit von Politikern?
Ja, definitiv. Auf jeden Fall, natürlich. Du, es gibt schon, gerade dadurch, dass das Catering dort in allen Ebenen gemacht wird, also ich bin da ganz normal auch auf der Fraktionsebene, wenn ich da eingeteilt war, gab es auch als Station. Ich war in der Küche zu meiner Ausbildung, auch in der Fraktionsebene oder auch, wenn die Bundespräsidentenwahl war, dann merkst du natürlich, wenn du zugeteilt wirst in deinen Stationen, gerade auch bei den unterschiedlichen Parteien, wie wer bestellt. Also es ist unterschiedlich, natürlich, also gar keine Frage. Und so wie jetzt sich alle Zuhörer und Zuhörerinnen das sicherlich gerade denken, natürlich ist dann ein anderes Konsumverhalten von Partei zu Partei. Natürlich.
Ja, so hatte ich das, da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht, wer am meisten trinkt.
Ich glaube, das tun sie alle.
Tun sie alle, aber können sie auch Essen genießen? Das ist ja irgendwie immer so, also die Frage, ja, also ich stelle mir so Politiker, also gerade Bundestag, so hochgetaktet und durchgetaktet vor, dass da doch sehr viel Konferenzkeks und schwarzer, saurer Kaffee getrunken wird.
Warte mal, auf die Frage schenke ich noch einen Schluck Wein ein. Darf ich dir auch noch einen Schluck einschenken?
Guck mal, ich habe schon mehr rausgetrunken.
Ja, liegt am Wein.
Ja, absolut.
Na, wenn wir ganz ehrlich sind, spiegelt das schon unsere Gesellschaft auch an einem bestimmten Punkt wieder an der Stelle. Natürlich steht nicht bei allen Menschen die Kulinarik an erster Stelle. Das ist anders als in Frankreich und Italien an der Stelle. Das muss man einfach sagen und das merkst du sicherlich auch dort.
Das hast du jetzt schön diplomatisch ausgedrückt.
Ich wollte ja auch mal Politikwissenschaften studieren.
So ist es. Jedenfalls dort im Käfer-Reichstags-Dachgartenrestaurant hast du dich auch in das Thema Wein reingefuchst, oder?
Ja.
Was war da für der Auslöser? Weil du bist nicht mit einer Weinvorstellung schon dahin gekommen,
ne? Nein, gar nicht. Ja. Also es wurde zwar immer zu Hause auch Wein getrunken, aber es war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, oh, guck mal hier, was haben wir da? Also da war das auch nicht.
Kannte es auch nichts.
Nein, null. Das kam dann. Ich habe das dann irgendwie kapiert, dass es dort auch vor Ort einen Sommelier gab. Und der hat dann immer das Team auch sehr so wie ich das heute mache, da wurden Fragen gestellt. Also so, was haben wir einen offenen Ausschank oder so. Ich habe jetzt Gott sei Dank das Glück, in einem Team zu arbeiten, wo es alle wirklich einfach wissen. Das ist halt auch nicht in jedem Team gleich, aber das war spannend. Er hat das dann schon auch von den Chefterrons abverlangt, dass sie genau wissen, was ist denn das für ein Wein, welche Rebsorte, wo kommt die her?
Und also ein, zwei Sätze. Also ein Weinseminar gemacht mit euch.
Genau, in den Pausen mit drin. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich habe mich dann immer irgendwie verpieselt, weil ich dann gemerkt habe, so wow, da werden Fragen gestellt, die kann ich jetzt gerade so noch gar nicht beantworten. Mhm. Und ich hatte dann immer so, die letzte Frage ging dann immer an die Azubis und da habe ich mich dann irgendwie versteckt und habe dann gedacht so, oh, bitte nicht mich, weil ich dann sofort gedacht habe, das kann ich ja gar nicht, wenn ich dann gefragt werde und ich weiß es nicht, das ist für mich schrecklich. Nein, ich bin dann gerne vorbereitet und möchte dann natürlich auch strahlen in dem Augenblick und nicht wissend dastehen.
Aber es hat dich ja anscheinend so gepackt, das Thema, dass du hast ja, glaube ich, dann auch noch einen IHK-Kurs drangehängt, ne?
Genau, ja, definitiv. Ich wusste dann mit der Ausbildung, dass das mir so viel Spaß macht. Also ich war die Erste, die sich gemeldet hat für, wir füllen den Chambray wieder auf, wir gucken, was das für ein Wein ist, steht es, wie es in der Weinkarte ist. Also ich kann dir heute noch die Weinkarten zeigen, ich habe das abgeheftet und mir Sachen dazu rausgeschrieben, weil es einfach, es hat Spaß gemacht. Ich habe mich hingesetzt und habe es freiwillig gemacht, weil ich einfach mehr darüber wissen wollte, was jetzt mit einer Matheaufgabe nicht passiert ist. Also.
Aber dann dieser Kurs an der Deutschen Weinschule, das war schon richtig ein Sommelier-Kurs, oder?
Genau. Ja. Ich habe die Ausbildung gemacht, habe dann 2 Jahre gearbeitet und mit dem Ziel definitiv dann die Voraussetzung zu haben, diese Schule machen zu können.
Aber man braucht dann
genau, du brauchst Gastronomie-Erfahrung und Handelerfahrung. Entweder diese 2 Richtungen gibt es und das ist auch gut. Guck mal, ich war da frisch raus. Ich war in unterschiedlichen Stationen, ob ich in Österreich war, in der Schweiz. Ich habe natürlich versucht, viel mitzunehmen. Aber was soll ich dir sagen? Es ist ja jetzt, viele Jahre danach, habe ich immer noch das Gefühl, dass es immer noch gerade anfängt, die Reise. Und es gibt so viele Sachen, die ich natürlich im Großen und Ganzen viel, viel besser verstehe. Mhm. Aber es ist ja, die Reise hört ja nicht auf. Also,
das ist ja das Tolle beim Wein, finde ich.
Genau. Und es ist so viel, was du immer noch kennenlernen kannst, was genial ist. Und du arbeitest, ich habe das gerade irgendwie so im Gefühl, ich arbeite, letztes Jahr war ich in den USA, Griechenland. Jetzt in ein paar Wochen darf ich nochmal nach Portugal fahren. Auch nochmal, freue ich mich sehr, sehr, sehr.
Also du machst richtig auch neben der Arbeit Weiterbildung. Also natürlich könnten jetzt böse Zungen sagen, ja toll, Weinreise nach Griechenland, das ist sehr viel Arbeit, aber das ist ja so. Also du fährst ja nicht nur zum Quatsch hin und zum in der Sonne liegen, sondern auch um zu sehen, was da passiert.
Ja, ist natürlich immer schwierig für Außenstehende, das richtig einzuschätzen. Natürlich hat die Weinbubble auch ganz viel Spaß natürlich und wenn gut gegessen und gut getrunken wird, dass das jetzt nicht unlustig ist, ist das natürlich unheimlich schön. Aber all die, die das halt regelmäßig machen, wissen, wie anstrengend das dann auch einfach ist, wenn du 5 Tage oder das sind dann manchmal auch Mammutreisen, wenn du weißt, wenn da Menschen hinterstehen, die das richtig hardcore organisiert haben, wenn du morgens um 7:30 im Bus sitzt und dann dein erstes Tasting um 9:30 hast, dann die komplette Range mit Weinkeller, Weinberg, Begehung. Also es wird ja auch unheimlich viel von dir erwartet. Das ist ja nicht nur, dass du da hinkommst und sagst, ich probiere den Wein und esse dann vielleicht noch was. Nein, es geht ja darum, dass du die Philosophie der Menschen verstehst, das, was sie dort machen im Weinberg, dass du dann am Ende dort rausgehst und das, was sie dort machen, transportieren können. Ideal ist es natürlich, wenn es dann, die Sommeliers dann natürlich so angefixt sind, dass es etwas ist, was dich selber inspiriert, womit du dich selber identifizierst. Manchmal brauchst du das, den Winzer gar nicht kennenlernen und der Wein inspiriert dich ja schon genug. Aber so eine Reise sind nochmal was anderes, um die Mentalität, um die Kultur kennenzulernen an der Stelle. Das ist einzigartig. Aber wenn du dann so 5, 6 Stops hast am Tag.
Ich mache ja auch die ein oder andere Weinreise, leider nicht so weite, aber schon auch. Und ich sage das auch immer. Und vor allen Dingen ist ja das letzte Tasting ist um 10 dann abends unter Umständen. Und morgens geht es aber auch wieder um 9:30 los. Ne? Also es ist jetzt nicht nur Urlaub, ne? In keinem Fall.
Ja, wenn du das dann in deinem Urlaub machst, dann musst du halt gucken, wo da deine Ruhephase ist. Und wenn du dann natürlich kannst du dann abends noch mit allen zusammen eine Flasche Champagner trinken, aber wenn du dann natürlich da jedes Mal angeschossen ins Bett gehst, dann ist das für den Körper halt auch nicht gut. Das muss man halt sehr mit sich selber ausmachen, inwieweit man belastbar ist und wie man das machen kann. Und wenn man, das merkt man dann, wenn man erwachsen ist, dass man dann halt auch einfach sagt, ich bin müde, ich gehe schlafen.
Ich meine, das ist ja was jeden Sommelier in der Gastro umtreibt. Wir haben auch schon eine Folge mit dem Holger Schwarz gemacht zu seinen Problemen mit Alkohol und auch den Gefahren, die er in der Branche sieht, dadurch, dass immer Alkohol verfügbar ist. Das ist jetzt so ein bisschen ernsteres Thema, was aber ja absolut dazugehört, wenn man jeden Tag mit Wein hantiert. Also Langer Vorspruch, kurzer
Sinn. Nee, das ist aber ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Wie hältst du das damit?
Ich habe da unheimlich viel Respekt vor, ganz viel Respekt, weil ich sehr gut einschätzen kann, was ein Überkonsum für Folgen haben kann. Und es ist einfach die Nummer eins Droge schlechthin. Das brauchen wir jetzt nicht mit allem Wein-Shishi verherrlichen. Alkoholismus ist einfach die erste Droge, die wir hier haben, auch wenn alle sich gerade momentan in Berlin über Cannabis beschweren. Ja. Aber Alkohol ist halt die Nummer eins. Und
immer schon legal.
Ja, und schon, ja. Ja, Fakt. Also das ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Man muss natürlich sagen, die Tage, an denen ich gar keinen Alkohol trinke, die gibt es. Aber natürlich, wenn ich im Restaurant bin und Flaschen aufmache, mir ist es wirklich wichtig, dass ich die Sachen auch vorher probiere an der Stelle. Aber wir haben Spucknäpfe in den Stationen und dann wird halt gespuckt. An der Stelle. Und das muss auch sein. Und ich finde es auch wichtig, weil ich möchte nicht die besoffene Sommeliere sein, die dann da irgendwie durch den Laden tingelt. Ich möchte denen zeigen, dass das toll ist, was wir machen. Ich möchte denen was mitgeben, dass sie das auch im Idealfall, so wie ich mit jetzt fast 40, dass sie gut drauf sind und das dann auch machen, aber nicht,
und
dass
den
sie
Beruf auch noch ein bisschen länger weitermachen.
Ja, weißt du, ne? Genau, und das macht ja was mit deinem Körper, das ist ja alles, das muss man halt wirklich, es wird immer so, Berlin ist halt gefährlich, ne, du hast ja nicht nur, wenn du, stell dir vor, die jungen Menschen trinken nur Alkohol schon in der Arbeit und dann gehst du, da sind ja noch viele andere Möglichkeiten, die damit ins Spiel kommen, und ich finde, da haben wir auch gerade bei den ganzen zugereisten Menschen, die bei uns arbeiten, auch eine Verantwortung. Und das heißt nicht, dass ich ein Kind von Traurigkeit bin, null, aber trotzdem ist es super wichtig, das auch zu transportieren. Das ist natürlich in der Weinwelt, ist es immer, ist ganz, ganz das, was du auch sagen wolltest. Das ist gefährlich, aber man muss dann auch einfach gucken, dass man, es gibt so eine und solche Tage, aber es sollte schon ein, ich finde, ein gutes Beispiel sollte da vorangehen, das ist ganz, ganz wichtig.
Die Frage ist ja auch, ob man dann irgendwann anfängt, am Ende der Schicht Alkohol zu trinken oder nicht, ne? Zum Beispiel zum Feierabend hin.
Ja. Ne? Nein, guck mal, wir sitzen hier heute früh um 11. Wenn ich jetzt abends noch Alkohol trinken würde, dann schlafe ich schlecht, dann bin ich hier morgens mit dem Brausekopf. Also für mich persönlich geht es einfach nicht, weil ich fahre abends Auto und natürlich probiere ich auch mal was, um Gottes Willen. Ich könnte jeden Tag mit den Gästen, die fragen natürlich, trinken Sie ein Glas Champagner mit, nehmen Sie sich ein Glas, die sind super lieb.
Telefon gibt's immer.
Ja, sind super lieb, die Möglichkeit ist immer da, aber dann, wir haben es auch als Team, ich glaube, das war letztes Jahr, da haben wir auch gesagt, dass wir die letzten 3 Monate vor dem Jahresabschluss, dass wir gesagt haben, wir trinken als Team komplett keinen Wein, auch nicht am Freitagabend. Wir sitzen sonst immer Freitagabend, sitzen alle zusammen, bevor wir ins Wochenende gehen, und dann trinkt jeder ein Feierabendbier oder wir haben was zum Anstoßen, dann wird eine Flasche aufgemacht und ein Toast ausgesprochen. Aber das haben wir dann auch wirklich in den 3 Monaten dann einfach mal gelassen an der Stelle. Das haben wir auch geschafft als Team. Ich für mich kann nur sagen, da muss man auf sich aufpassen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst zerreißt sich.
Danke dafür. Ja,
bitte.
Ich spule noch mal kurz zurück. Mhm. Wir waren ja in deinem Ausbildungsweg ein bisschen stecken geblieben, nämlich an der Deutschen Weinschule, wo du den Kurs der Sommelier gemacht hast. Du hast dann ordentlich Stationen im Ausland gemacht. Du warst eben im 2-Sterne Villa Gioia in Portugal, im Kronenhof in Pontresina in der Schweiz, im Restaurant Überfahrt bei Christian Jürgens am Tegernsee, bei Dallmayr in München, im Storstaat von Anton Schmaus in Regensburg. Könnte man jetzt alles noch auffächern, was du da gemacht hast, was du da gelernt hast. Aber 2018 hast du dann im Rutz angefangen. Wie kam das? Du warst doch eigentlich zu dem Zeitpunkt in einem Weinladen.
Ich war im Weinladen und bin von dort nochmal nach Regensburg gegangen.
Ah, okay.
Und da habe ich auch nochmal ein Jahr in einem anderen Restaurant gearbeitet, bevor ich dann zu Anton Schmaus gegangen bin. Durfte ich dann auch nochmal 2 Jahre arbeiten.
Ich wollte darauf hinaus, warum wolltest du zurück in die Gastro?
Vom Handel?
Ja.
Handel ist schön, du lernst die Winzer nochmal von einer ganz anderen Seite natürlich kennen, ist ja klar, weil wenn du Sommelier in einem Restaurant bist, dann ist es, und ich bin froh, dass ich das erst nochmal anders kennengelernt habe, als dann später im Rutz oder dann mit 3 Sternen, wo alle sehr nett zu dir sind, weil sie natürlich irgendwie den Weg versuchen, irgendwie da Kontakte mit in die Weinkarte zu finden an der Stelle.
Ach, die Winzer. Okay.
Ja, genau. Und ist aber schön, wenn du das vorher, und das zeigt auch immer dann, wie gut oder wie oberflächlich die Weinwelt ist natürlich. Ich habe viele Menschen und Begegnungen einfach schon davor gehabt, wo ich einfach noch ein Hans Wurst war. Und, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber wo jetzt einfach…
Ich über dich selber.
Ja, ne, also wo das eigentlich keinen wirklich großartig, also ich war schon vorher genau die Nancy, aber wo ich die Menschen halt schon vorher kennengelernt habe und die mich, es ist unheimlich schön, dass es gerade da auch viele Verbindungen gibt, mit denen ich, wo ich die Menschen schon vorher kennengelernt habe. Ich habe natürlich noch viel, viel mehr Menschen kennengelernt, aber gerade so Menschen, die von Anfang an schon so waren, so nett und so aufmerksam.
Als du noch nicht im Drei-Sterne-
oder Zwei-Sterne- genau,
gearbeitet hast.
Ja, ja, das schon,
du,
schon.
Hast du denn auch Winzer mit zwei Gesichtern kennengelernt?
Absolut, natürlich. Das ist so. Also, du, aber ich glaube, das werden Menschen sicherlich auch über mich sagen. Es gibt sicherlich auch, wenn mir ist es auch nicht immer einfach, mich ans Telefon zu bekommen, weil natürlich da permanent Sachen verkauft werden möchten. Da muss man gucken. Ja. Aber gibt es. Definitiv.
So, jetzt machen wir nochmal einen kurzen Break für den Wein. Ich finde, wir wollen ihn ja regelmäßig auch würdigen und nochmal reinriechen und reinschmecken. Hat einfach eine tolle Spannung auch, dieser Wein. Also, jetzt, obwohl er wärmer wird, ne, zerfällt es nicht irgendwie.
Na, der Wein wird schon sehr gut vom Holz getragen. Mhm. Das merkt man, dass er so richtig schön eingebettet ist, aber trotzdem nicht zu überlagert ist, finde ich, vom Holz. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Gleichgewicht, wo halt die Mineralität sehr, sehr schön strahlt und das trotzdem nicht langweilig wird, oder?
Nee,
also
absolut.
Es ist
toll.
Also es ist natürlich ein unfassbar guter Speisenbegleiter. Also jetzt stell dir alle möglichen Formen von gebratenem Fisch, gegrillt oder Meeresfrüchte dazu vor. Wir haben jetzt zwar wunderbare Aufschnittgeschichten, die sicherlich auch von der Salzigkeit ganz spannend dazu sind, aber wir werden jetzt hier nicht vorschmatzen.
Aber wir kommen doch mal langsam Richtung der Küche auch. Die Küche im Rutz, sprechen wir da ein bisschen drüber. Wir haben das ja eben schon mal bei der Sternküche ein bisschen angeschnitten. Auf welchen stilistischen Nenner würdest du diese Küche bringen, die ihr da kocht? Also auf eurer Webseite steht, Traditionsküche trifft auf Avantgarde, Bauchküche auf Intellekt.
Ja, wir haben uns sehr lange mit der Homepage auseinandergesetzt und das ist schon genau so, wie es auch ist, weil du hast immer eine Wohlfühlküche, du hast immer ein Gericht, wo du den Löffel durchziehen kannst, manchmal auch mit etwas zum Schneiden, aber du hast immer, das sind so absolute Gerichte, die immer in sich perfekt sind. Entschuldigt, wenn ich das jetzt so sage, aber man wird so Teller, man kann am Ende sagen, ah, der Teller ist nicht meins, weil ich vielleicht jetzt keine rote Beete mag, so wie Nancy Großmann oder so und so, aber trotzdem ist der Teller an sich geschlossen und bringt ganz viel von all dem, was unsere Handschrift ist, mit. Und das ist sehr spannend zu sehen, weil bei uns sind es immer Prozesse, wie die Gänge entstehen und ich werde da dann auch mit integriert, dass ich natürlich mir schon Gedanken machen kann dazu und es ist spannend zu sehen, dann einfach, wenn ich den ersten Teller bekomme, wenn ich dann merke, wenn sie dann die Köpfe zusammenstecken, wo dann klar ist, so, da gehen wir mit 2 Gramm damit hoch, da gehen wir damit runter und so und so. Und das ist manchmal so viel, was dann aber wiederum das Quäntchen ausmacht, was am Ende das Gericht so vollkommen macht an der Stelle. Was ist dann einfach, wo man dann denkt, so wow, ich habe das jetzt gegessen. Jetzt mal völlig dahingestellt, ob mir das jetzt schmeckt oder nicht. Aber es ist einfach, es ist komplett, es funzt. Und es passt dann in diese Handschrift von Marco und Dennis rein, komplett.
Ich hatte mir überlegt, wir können jetzt nichts probieren. Wir können auch eigentlich kein Wein-Pairing machen, was natürlich deine Arbeit auch hier ist, nämlich sich zu diesen Gerichten dann die Getränke auszudenken. Aber ich dachte, vielleicht können wir das besprechen, indem wir ein Beispiel von der aktuellen Karte nehmen. Ich habe die aktuelle Karte mal mitgebracht. Schieb dir die mal rüber. Du wirst gucken, ob das die aktuelle ist oder die, die im Netz stand. Aber ich glaube, es ist es.
Ja.
Vielleicht kannst du ja mal, um zu verstehen, wie du jetzt vorgehst bei dem Wein-Pairing, mal einen Gang aussuchen, über den du sprechen könntest.
Hattest du einen, den du favorisiert hast, jetzt hier mit drauf?
Nee, mir war es, also ich fand, die klangen alle toll. Da ist einer, der heißt Unsere Handschrift pur, Muschelaromen und Grünkohl. Ich finde Grünkohl und Wein immer schwierig, deshalb würde mich das interessieren, aber du kannst auch ein anderes nehmen.
Ja, gerne, das ist doch super. Unsere Handschrift ist der Gang, den wir sozusagen zusätzlich zu dem regulären 7-Gang-Menü anbieten. Das ist der 8. Gang denn an der Stelle. Und die Handschrift pur steht immer für einen Gang, was alles Signature ist, wenn man so, wir nennen es jetzt Handschrift pur.
Signature-Dish.
Signature-Dish an der Stelle. Und zwar der Grünkohl, Ne? Also es ist immer ein...
Deftig.
Deftig. Es hat was Fettiges mit sich. Es hat aber trotzdem... rauche ich in dem Fall gar nicht, aber es hat so diese Grünkohl-Schmelz-Butter-Aromatik mit bei. Ne? So diese Fettigkeit einfach. Was jetzt natürlich komisch klingt in einem Drei-Sterne-Menü, wenn du sagst, dass du da diese einfache Fettigkeit mit bei hast. Was natürlich ein Gang ist, der hoch elegant ist. Du hast die Muschelaromen, du hast die Küche intensiviert ja alles mit ihrem eigenen Geschmack nochmal und kitzelt das hervor. Wir haben ja viele eigene Soßen, die dann produziert werden von den Produkten, die dann einfach, oder Garums, die das dann nochmal unterstützen. Und gerade die Muschelaromen, da müsstest du dir so vorstellen, das ist eine Muschelqualität, die kam jetzt gerade Anfang des Jahres ins Menü, und es war lustig, weil ich war davor eine Woche auf Mallorca und ich habe auch viel Jakobsmuscheln gegessen, und dann habe ich danach den Gang probiert und habe mir gedacht, so, es ist schon krass, wie sie das machen, dass man dann diesen Qualitätsunterschied einfach hat. Nicht nur, dass sie unfassbar groß ist, aber dass sie auch einfach, nicht nur, weil sie groß ist, dass sie einfach so viel Geschmack mitbringt.
Also das ist eine Jakobsmuschel.
Genau, es ist eine Jakobsmuschel. Mhm. Sie ist riesig, wird dann aufgeschnitten und hat obendrauf, ohne es jetzt zu verkomplizieren, diesen Grünkohl noch mit drauf sitzen. Mhm. Soße mit dazu, Chips obendrauf. Es ist also wie immer ein bisschen Understatement. Du hast das Gericht dort und du siehst keine Muschel am Anfang, wenn du serviert bekommst. Du siehst ein paar Blüten und die Chips, und dann wird Soße drum gegeben und das war's. Punkt. Aber es ist halt dann am Ende, wird alles von dir abverlangt, weil es auf den Geschmack der puren Muschel, also der Jakobsmuschel geht. So, was mache ich vom Wein? Ich möchte natürlich etwas, was diesen Geschmack nochmal intensiviert. Also ich gehe da genau von dem gleichen Ansatz rein. Das ist auch wäre eine tolle Kombination dazu an der Stelle. Reg mich gerade auf, dass ich das nicht schon vorher mit in Erwägung gezogen habe. Aber wie habe ich es gemacht?
Die letzte Flasche.
Ja, ist die letzte Flasche. Ich habe etwas aus Sizilien dazu probiert, wo ich das Glück hatte, dass der Winzer live vor Ort war, von Salvo Forti, und wir das probiert haben. Und ich habe einen italienischen Wein dazu ausgesucht, einen Etna Bianco, was einfach unfassbar mineralisch ist, was aus dem 22er Jahrgang ist, was aber trotzdem wieder diese quirlige Mineralität bringt und dann einfach diese Jakobsmuschel nochmal um so ein, also jetzt nicht hebt, aber dieses einfach ganz pur dastehen lässt an der Stelle. Das ist meine Herangehensweise. Möchte ich jetzt viel Holz, das hätte wahrscheinlich jetzt der Primus, den wir im Glas haben, das ist schon gehaltvoll. Ich habe auch schon am Anfang, also mit Merceau angefangen, das verträgt das Gericht, auch die Quellforelle, die jetzt als erstes genannt wurde. Aber
ich wollte noch mal eben zu dem fragen, zu dem Muschelgang mit Grünkohl, ist ja Jakobsmuschel, hattest du da noch andere in der engeren Auswahl, oder war es von Anfang an dieser sizilianische Etna-Wein?
Ich habe den Gang gegessen, hatte mehrere Sachen schon mir rausgesucht und hatte auch, weil der Gang läuft ja nicht nur 4 Wochen, also bei uns ist es dann schon so, dass es dann vielleicht 2-3 Monate läuft, bis dann der nächste Gang ausgetauscht wird, weil wir nie das ganze Menü wechseln. Und ich hatte mir schon was überlegt, und dann habe ich aber diese Begegnung gehabt, wirklich in dem Tasting, und dann dachte ich so, wow, Vulkangestein, perfekt. Das ist so super gut gepasst.
Also das ist sozusagen einerseits so ein bisschen Intuition, du denkst, das und das könnte passen, aber auch eine Situation, die dazu kommen kann. Also du hast einfach ein Tasting, wo dich gerade ein Wein geflasht hat. Ne?
Genau.
Wo so ein bisschen Spontaneität reinkommen kann.
Das passiert dann, genau.
Ist ja
cool. Manchmal bestelle ich auch einfach Wein und dann kommt die Küche mit einem Lamm um die Ecke und dann funktioniert es auch. Also manchmal ist auch ein bisschen Glück darin, aber ich bin jetzt auch 6 Jahre dort vor Ort. Ich kenne ja die Küchenstilistik. Ich habe oft die Situation, dass nochmal neue Gerichte und neue Geschmäcker aufploppen, wo ich sage, okay, wow, da muss ich mich jetzt nochmal ein bisschen genauer mit auseinandersetzen an der Stelle. Und ich sammle dann einfach die Weine dazu. Man hat eine Idee und dann wird es einfach im Feintuning abgestimmt. Dann werden die Weine aufgemacht, koraviniert. Du probierst sie, und wenn es dann funktioniert, dann kommt das rein in die Weinbegleitung, und wenn es nicht funktioniert, dann nicht. Aber wir besprechen das dann auch. Es ist ja ganz viel, so wie ich vorhin meinte, die Küche. Also wir hatten das gestern. Ich habe gestern die Forelle nochmal gegengegessen, weil es dann Weinwechsel geben wird, und den Steinkühler. Wir tauschen uns danach immer aus, Dennis und ich, wenn er fragt, war alles so wie immer, war irgendwas anders, Salzigkeit etc. Es hat ja auch immer was, wie schmecke ich an dem Tag Salzigkeit, wie schmeckt der Koch gerade die Salzigkeit, und dann, da tauschen wir uns dann aus, wie die Garums sind, wie lange ist es eingelegt, ist es weniger eingelegt, dann hast du manchmal einen neuen Mitarbeiter in der Küche, hat er das genauso gemacht, wie das zu dem Zeitpunkt, wo ein anderer Mitarbeiter da war, der das Gericht gelauncht hat.
Aber euer Anspruch ist schon, dass das ja jedes Mal identisch reproduziert wird, ne? Das ist ja das auch bei drei Sternen, was die Leute erwarten, dass es nicht mal so schmeckt. Sondern
es ist aber bei uns schon ein bisschen nerdig. Also ich weiß ja gar nicht, ob das also das über die Sachen, die wir uns denn da unterhalten, ob das wirklich jetzt jeder Gast genauso wahrnehmen würde. Aber das ist halt dann unser kleiner Kosmos, in dem wir uns sehr wohl fühlen. Und das ist das, was, wo du meintest, ob es uns überrascht oder wie, es ist so, wie wir arbeiten und genau so werden wir es auch weitermachen. Wenn ich jetzt sage, ich kenne den Gang und ich suche jetzt einen Wein dazu aus und habe das aber nicht probiert, das wird es im Rutz nie geben. Es wird immer den Gang nochmal tagesaktuell geben und der Wein wird dazu probiert. Ja, also anders geht's nicht.
Möchtest du noch ein zweites Beispiel kurz vorstellen, wo du da noch ein Pairing gemacht hast oder gerade eins überlegt hast? Du hast ja gesagt, zwei kriegen jetzt einen neuen Wein dazu, weil der Wein ausgetrunken ist. Vielleicht nimmst du eins von denen.
Mhm. Was jetzt ganz frisch letzte Woche raufgekommen ist, ist Lamm, Wattauster, breite Bohnen. Ich habe wirklich schon richtig Horror gehabt, weil immer, wenn Lamm kommt, dann dachte ich so, jetzt habe ich das Problem, dass ich keinen Rotwein servieren kann. Und ich bin ein bisschen old-fashioned. Natürlich, ich glaube, könnten wir es auch machen, dass wir natürlich ein Weißweinmenü oder vielleicht nur einen Rotwein zu einem anderen Zeitpunkt im Menü servieren. Aber ich bin da schon, ich finde, wenn man denn so sich durch die Diversität von Weiß- und Schaumwein getrunken hat im Menü, ist es schön, wenn man am Ende oder zumindest so zwei Gängen auch was Schönes Rotes bekommt.
Und wieso hattest du Angst, dass du, also wieso Lamm kein Rotwein?
Das ist nicht das Lamm, das wie vielleicht jetzt früher zu Hause oder heute noch an Ostern aus dem Schmortopf kommt und mit Knoblauch gespickt ist, sondern das ist dann das, und so ganz viele Gewürze noch mitbringt. Im Gegenteil, das ist dann Lamm, was wirklich in seinem Lammgeschmack durch die Reifung unheimlich schön auf dem Punkt ist, aber es ist auch unheimlich zerbrechlich. Okay. Und,
da kannst du nicht mit so einer Rotweinbombe drauf schießen, dann stört man das.
Es sei denn, es ist sehr gut gereift. Und jetzt hatte ich wirklich die Möglichkeit, etwas sehr, sehr, sehr schön Gereiftes auch mit einzukaufen, wo ich dann gedacht habe, ich kaufe das jetzt einfach. Blaufränkisch aus dem Burgenland von Uwe Schiefer. Oh. Und da gab es in Großflaschen noch eine Runde Reiburg aus 2009, 2010 und 2011. Mhm. Also so 3 Liter und Magnumflaschen. Und das hat sich so toll entwickelt. Das ist Blaufränkisch einfach mit ganz viel Seidigkeit, mit Tannin, was unheimlich elegant eingebunden ist, was sich nicht erschöpft, was dir kein Pelz auf die Zunge zaubert, sondern im Gegenteil einfach so richtig animierend, mineralisch, saftig ist. Mhm. So. Ich habe es gar nicht geglaubt, aber meine Angst war ja, also das im Hinterkopf, aber meine Angst war einfach, das Lamm ist einfach so zart, dass wir wieder gucken müssen, dass wir eher mit etwas salzig, mineralischem, weißem daherkommen. Und dann kam die Wattauster mit ins Spiel. Das habe ich so noch nie gegessen. Und das Lamm ist wirklich, da sind wir wieder bei diesem avantgardistischen. Es ist schon, die Wattauster hat natürlich eine Salzigkeit und eine Jodigkeit, die das Lamm schon auf ihre ganz eigene Art und Weise beeinflusst. Und breite Bohnen bringt halt ganz viel Florales noch mit rein. Also, dass dieses Naturthema wieder komplett gelebt wird. Jetzt habe ich das mit dem Rotwein probiert und auch natürlich mit anderen Weißweinen noch. Mit Weißwein ist die Auster durchgedreht. Da hast du wirklich, die Auster hat dann so aufgedreht, was aber dann wirklich meine Aufgabe war an der Stelle, wo ich mir gesagt habe mit dem Wein, ich möchte, dass das gezügelt wird, weil ich dann auch gefragt habe in der Küche, möchtet ihr die Auster betont haben oder das Fleisch? Ja. Nee, ja schon das Fleisch, denn wenn es um den Wein mitgeht. Mhm. Und dann hat sich's gemerkt, dann haben wir es probiert, es hat eine Fleischigkeit der Wein, aber es zerstört zu keinem Zeitpunkt jedes der einzelnen Komponenten. Und das war ganz spannend. Und da die Küche, weißt du, die schreiben Lamm, Wattauster und breite Bohne auf und dann kriegst du noch einen Extrateller zusätzlich, von dem keiner was weiß, zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch nichts davon. Und dann hast du ein Salatblatt da drauf, wo sie dann noch ein bisschen geschmortes Lamm mit draufbringen, was du aber, also dann wieder erstmal einordnen musst. Wir sagen, es ist geschmort, in Wirklichkeit ist es Zunge, weil 80% der Menschen, wenn sie Zunge hören, sagen, esse ich nicht, genau. Geschmort funktioniert sehr gut. Jetzt habe ich es gesagt, verdammt. aber so ist es dann. Und dann musst du halt einen Wein finden, der alle diese Komponenten abdeckt. Und
was kann ich daraus lernen für mein Kochen zu Hause und für das Pairing? Also mir ist jetzt aufgefallen, du guckst schon immer, wer ist der Hauptplayer auf dem Teller, oder?
Ich gucke nach der Harmonie. Ich möchte, dass die Gäste jetzt keinen, ich könnte jetzt natürlich sagen, ich finde den Primus wunderbar. Es mein Lieblingswein und den mache ich jetzt dazu, weil ich finde, dass er einfach toll ist und der funktioniert, aber er würde halt nur die Auster an der Stelle, ist ein schönes Beispiel, er würde halt nur die Auster betonen, aber das möchte ich ja nicht, weil ich die Message der Küche transportieren möchte und die Harmonie, so wie wir vorhin drüber gesprochen haben, dass wenn du den Finger durchziehst oder den Löffel durchziehst, du immer eine perfekte Harmonie hast und das muss der Wein halt auch unterstützen.
Das ist jetzt nicht aber lang. Was anderes als, entschuldige, wollte ich nicht
unterbrechen, nee, alles gut.
Als Gegensätze suchen oder Akzente verstärken, ne? Also, denn ne, du hast eben gesagt, da dreht die Auster durch. Das wäre ja quasi so ein Akzent noch verstärken durch den Wein.
Es kann aber negativ sein. Das Lamm soll ja nicht umsonst gestorben sein an der Stelle. Es soll ja trotzdem seinen Auftritt haben. Und genauso ist es auch beim Wein. Ich werde jetzt nichts nehmen, wo irgendwo der Wein komplett untergeht. Ich habe oft die Situation, dass die Gäste sagen, ah, würde ich jetzt so nicht trinken auf Anhieb. Und die dann danach sagen, aber in der Kombination war es für uns sehr gut.
Mhm. Auf was für Weine kannst du denn überhaupt zurückgreifen? Also einer der Geschäftsführer des Rutz hat ja einen Weinhandel, Carsten Schmidt. Sind das automatisch dann Weine, die der handelt? Oder hast du carte blanche und darfst alles?
Das war Grundeinstellungsding, weil ich ja in einem Weinladen gearbeitet habe und ich gesagt habe, eine kreative Weiterentwicklung findet für mich nur statt, wenn ich das einkaufen kann, was ich auch möchte und auch gut finde, weil das dann auch meine Kreativität natürlich nicht beschränkt. Dass ich natürlich auch tolle Vorteile dadurch hege und natürlich gute Verbindungen in alle möglichen Richtungen habe, wäre unklug, wenn ich das nicht nutzen würde. Aber es ist immer klar, die Kreativität und diese eigene Entwicklung, auch mein Geschmack an der Stelle, da geht es ja wirklich um mich und das, was ich in der Verbindung gut finde, das hat immer Vorhang und das ist sehr, sehr schön. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch schon 6 Jahre da, sonst wäre das nicht so.
Also das haben die akzeptiert,
ja.
Diese Ansage.
Ja, sonst wäre es auch nicht zur Unterschrift gekommen. Also das ist ja.
Wie würdest du dein Weinkonzept im Rutz auf einen Nenner bringen oder auf einen Satz bringen oder 2 oder 5?
Schön, das ist so eine gute und vorbereitete Frage, ne? Ja, sehr gut. Wie würde ich es formulieren? Ich glaube, es ist nicht nur klassisch.
Man könnte ja auch erwarten, in einem 3-Sterner sind viele, ich sag mal, Connoisseure unterwegs.
Ja.
Leute, die sich mit internationalen Weinstilen und Etiketten bekannt getrunken haben und das auch irgendwie erwarten, bestimmte Marken, bestimmte exklusive Auflagen und sowas, da kann man ja drauf eingehen oder man kann das anders fassen.
Die Stilrichtung ist definitiv, dass wir natürlich im Vergleich zu jedem anderen 3-Sterne einfach unfassbar den Fokus auf deutschen Wein haben. Und das ist unheimlich schön, weil es wird ja oft, und es gibt ja noch genug Menschen, die sich dann hinsetzen und sagen, ah, ich kann keinen deutschen Rotwein trinken.
Der ist sauer.
Das ist ja ein Klassiker. Aber es hat sich ja so unfassbar viel getan im Schaumweinsegment, beim trockenen Weißwein. Also es ist ja, darf man ja gar nicht, also der Tropf gelutscht, aber es gibt halt Menschen, die denken immer noch anders. Und bei uns kriegen die Weine halt eine unfassbare Plattform dafür, für deutschen Wein. Also ich hatte letztens einen Gast aus Frankreich, der hat gezählt, wie viele Riesling-Seiten in der Weinkarte sind und habe ich dann auch nur gesagt, naja, also ich sitze ja auch nicht im französischen Restaurant und zähle, wie viele Seiten sie jetzt aus Frankreich da mit drin haben. Jetzt so, also im Spaß natürlich, aber es gehört ja genau auch dahin. Und ich merke das gerade an der Weinbegleitung, die wir gerade zu dem Menü auch haben. Wir haben viel deutschen Wein und das ist, die Karte müssen wir auch an der Stelle spielen. Es ist auch wieder die Verantwortung auf der einen Seite, die wir haben. Es muss zwar innovativ sein und es sollte sicherlich nicht nur aus großen Namen bestehen, aber der Geschmack steht natürlich im Vordergrund, aber das finde ich schon sehr, sehr wichtig, dass wir nicht an einseitiger Ernährung eingehen möchten, also dass ich gerade so eine Sachen wie Primus da jetzt auch mit habe oder auch was von der Iberischen Halbinsel aus Österreich, Transsilvanien, also wir sind da immer ganz gut Griechenland unterwegs. Ich finde, das ist wichtig fürs Team, dass wir uns da auch weiterbilden, also dass ich mich auch selber weiterbilde an der Stelle, aber trotzdem ist das, glaube ich, definitiv ziemlich deutsch.
Ziemlich deutsch. Was mich auch noch interessieren würde, im 3-Sterne-Restaurant, wie viele Gäste wählen denn eigentlich eine alkoholfreie Begleitung?
Immer mehr. Der Klassiker ist eine Weinbegleitung und eine alkoholfreie Begleitung, damit die Menschen sozusagen beides miterleben können.
Ah, okay.
An der Stelle. Das machen sehr viele, weil die dann auch sagen, gut, komplette Weinbegleitung, da bin ich dann super betrunken. Aber auch da, ich versuche die Menschen nicht zu erschlagen. Ich finde das unheimlich schön, so wie ich es auch jetzt gerade bei der Handschrift, bei dem Handwein habe. Der Wein hat 11,5 Alkohol. Wir haben eine Spätlese mit drin, die hat 8,5 Alkohol. Hinten raus gibt es nochmal eine Spätlese. Ich hatte noch nie ein Menü mit 2 Spätlesen. Aber dann in der Mitte gibt es ein Glas Champagner. Also es ist so, mir ist wichtig, dass die Gäste halt auch nicht nur von opulenten Weinen erschlagen werden, sondern dass diese Spannung da ist und diese Frische und diese Trinkigkeit am Ende. Das ist wichtig. Und ja.
Man will ja auch irgendwie auch die letzten Gänge noch wahrnehmen, finde ich. Ne? Das ist ja auch immer ein bisschen das Thema. Klar, es gibt Leute, die vertragen sehr viel. Es gibt aber eben auch viele, die vertragen gar nicht so viel. Alkohol jetzt mal nicht. Ne?
Klar, kommst und, von der Arbeit und dann ja, ist das immer eine gute Alternative.
Schon müde oder angekränkelt oder so. Gibt viele Gründe. Genau. Aber ihr macht ja sehr viel Aufwand, ne, mit eurer alkoholfreien Weinbegleitung, ist was ihr auch selber macht. Ne? Ihr schenkt jetzt nicht nur irgendwie Getränke aus, die es gibt in dem Bereich.
Das kommt total aus der Federführung von Dennis Quetsch und wir probieren das dann genauso in den Brainstormings, wenn wir dann ne, neuen Wein zusammen probieren zu dem Gericht. Wir probieren das alles gemeinsam und dann werden die Sachen rezeptiert und dann gibt es einen Menschen im Service, der sich wirklich ausschließlich um die alkoholfreie Begleitung kümmert in der Produktion. Das ist extrem aufwendig, dass da alle Kombucha-Muttern, alle Tees angesetzt sind, dass alles entsprechend vorbereitet ist, dass alle Kännchen da sind, dass alle ne, Deko etc., Eiswürfel. Also wir stellen auch oft einfach aus den Säften, die wir produzieren, eigene Eiswürfel her, damit das Getränk natürlich seine richtige Temperatur hat und nicht verwässert. Und das kannst du als eine Person nicht schaffen an der Stelle.
Immenser Aufwand, ist die Nachfrage dafür hoch genug?
Absolut, ja. Total. Also und nicht nur, weil jetzt Ostern war und die Menschen davor in der Fastenzeit waren, was jetzt Berlin auch nicht super.
Das ist ja eher das Umgekehrte. Ja. Also ich habe gefastet dieses Jahr in der Fastenzeit und ich habe dann Ostern mal wieder was getrunken.
Ja, sehr löblich.
Also,
ja.
Da bestelle ich mir nicht die alkoholfreie Ostern. Hatte ich dann davor.
Ja. Ach, schön.
Ja, also das macht ja jeder, wie er mag. Also ich bin ja nicht so ein Dry January-Typ. Das ist für mich so was künstlich ist irgendwie, kann man aber auch machen, aber da ich immer weiß, die Fastenzeit mache ich halt, nehme ich halt immer mit, ne? Da braucht man den Januar nicht unbedingt zu machen.
Ist halt immer so eine wichtige Sache, ne? Wenn du 12 Monate hat das Jahr und wenn du 11 Monate halt Halligalli Party machst und dann diesen Alibi Januar brauchst, wo du dann das schaffst, erst einmal gerade so und es permanent zelebriert wird, dass man gerade nichts trinkt, ist halt auch mal wichtig, dass man zwischendurch einfach mal nichts trinken kann. Das ist ja dieses Thema, was wir vorhin hatten. Ja. Der wichtige Punkt.
Ob man das kann und was das mit einem macht.
Richtig.
Wir bleiben trotzdem noch einen Moment beim Wein. Ich würde natürlich von dir sehr, sehr gerne noch wissen, wo tut sich gerade viel in der Weinwelt? Was hat dir in letzter Zeit richtig gut gefallen?
Ach, ich bin da ja immer so ein bisschen, ich war jetzt auch nicht auf der Pro-Wein, also ich habe mich da jetzt nicht von den...
Ich war auf der Pro-Wein.
Ja, also...
Ich war von der Türkei geflasht.
Ja.
Also, weil das unfassbar politisch ist, wie die, dass die Wein machen, ne, in einem Umfeld, wo eigentlich gar kein Wein erlaubt ist. Die haben teilweise Insta-Accounts, die nur im Ausland funktionieren, weil sie im Land selber gar nicht sichtbar sein.
Hatte letztens einen Beutfahrer, der hat mir auch gesagt, er meinte, wo arbeitest du als Sommelier? Ja, wir haben auch 20 Hektar Wein in der Türkei, aber wir dürfen keinen Wein anbauen.
Ja, und die dürfen auch nicht an dem Weinberg irgendwas dran schreiben. Mhm. Sie dürfen dann aber ein Hotel bauen und Weintourismus machen. Das erlaubt Tourismus.
Das ist schon verrückt. Ja, also das war bei meinem...
Also ich wollte ja nicht,
aber bei meinem letzten Pro-Weinbesuch war das genauso auch schon, dass Türkei da sehr im Kommen war. Das...
das war sowas, so ein Eye-Opener einfach, was es da alles gibt und was man von dem man keine Ahnung hat. Aber es ging ja darum, was hast du irgendwie, was hältst du für underrated oder was ist so für dich das Nächste, was kommt oder
Ich bin da, glaube ich, auch total, da bin ich ganz anders als, glaube ich, jetzt so in Berlin gesehen, glaube ich, bin ich gar nicht so in diesem, ich bin da sehr, jetzt kann ich sagen, old-fashioned oder...
Bist nicht so der Trendsetter.
Nee, ich bin jetzt, also ich trinke das, was mir gefällt und was gut ist, wovon ich mich von der Qualität selber überzeugt habe und meine Inspiration und Emotion transportieren kann.
Ich frage das natürlich, weil die Leute gerne was trinken oder kaufen, was ihnen eine Sommelier empfohlen hat.
Natürlich, also ich finde, was immer absolut toll ist und was wirklich ich jetzt auch die letzten 3 Jahre wirklich einfach so nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt habe, ist einfach der griechische Wein. Das definitiv ist es. Ist unfassbar. Es ist ein schlummernder, schlafender Riese an der Stelle. Da gibt es Weinqualitäten, das ist unfassbar gut. Das schwappt halt wirklich nur, es wird wenig transportiert an der Stelle. Die versuchen das gerade vom griechischen Weinmarketing auch wieder mehr natürlich zu veröffentlichen. Portugal, schlafender Riese. Also da gibt es Weine einfach mit so viel. Also ich glaube, die Art von Wein, die wir jetzt hier im Glas haben, die gibt es in Frankreich nicht für 40 Euro. Nee. Je nachdem, wie dein Trinkfenster ist, kannst du da wirklich tolle Weine mit viel Komplexität, natürlich jetzt Weine wie aus Santorini, die haben natürlich nochmal einen ganz anderen Tourismusboom hinter sich, da hat eine ganz andere Preisentwicklung stattgefunden, aber wenn du aufs Festland gehst, Kreta, auch ich habe Rezina probiert, ich weiß, Rezina ist immer so das böse Wort, das kann so cool sein auch im Sommer und wirklich toll und spannend interpretiert, ich fand das, also da gibt es wirklich sehr, sehr viel. Mich hat jetzt auch als letztes nochmal so der Klassiker aus den 90er Jahren, ich durfte das Chianti Classico Gebiet bereisen. Ich habe so viel mehr jetzt verstanden an der Stelle nochmal, wenn du das alles komplett durchprobiert hast mit sehr intensiven Verkostungen. Das ist halt nicht immer nur Toskana konzentriert, schwer, hochprozentig im Alkohol, sondern dann kommt halt wirklich so diese super Mineralität, diese Frische in den Weinen vom Sangiovese und vom Muschelkalkböden, was da auch viel vorhanden ist, was so unheimlich zeitlos ist, was so, es hat mich sehr fasziniert, wie zeitlos die Weine doch auch sind, was ich da probieren durfte und was auch gerade ja eigentlich, wenn man jetzt in Berlin eigentlich nur eher in Westen Richtung geht, wo dann mehr Chianti getrunken wird. Also in Mitte
trinken. Naturweinbar in Mitte.
Ja, gibt es kein Chianti, ne? Also nee. Das, ne? Und das fand ich schon sehr faszinierend.
Manche Klassiker haben halt einen Grund, warum sie Klassiker sind, ne? Die man vielleicht ein bisschen verschütt gegangen ist, auch wenn man sich drauf ausgeruht hat, wahrscheinlich. Oder Massenqualitäten produziert wurden und so, aber.
Trinkverhalten sich auch verändert. Ich wurde auch gefragt, warum hat sich das verändert? Und dann habe ich gesagt, naja, also wenn ich mir also angucke, früher der Berliner, die ersten Reisen, ne? Also meine Mama erzählt, dass sie mit ihren Eltern dann mit dem Käfer sind sie dann halt, das waren die ersten Reisen. Dann bist du nach Italien gefahren und was hast du natürlich dann zu Hause getrunken? Ja. Italienischen Wein, ne, an der Stelle so. Und das ist halt, jetzt frag das mal, was, also ich müsste jetzt mexikanischen Wein irgendwie trinken. Aber so, ich glaube schon, dass da eine Generation, dass es ein Generationsding ist, wie man auch dann einfach, wie man groß geworden ist an der Stelle. Und natürlich ist es dann ein Trend, der dann vielleicht anders ist.
Ganz zum Schluss noch eine Frage, weil mir aufgefallen ist, ich habe ja einige Interviews von dir vorher gelesen, auch mir ein paar Podcasts angehört, in denen du schon aufgetreten bist. Du sprichst regelmäßig davon, dem Nachwuchs Lust auf die Gastro zu machen, ist dir irgendwie ein Anliegen. Eine Branche, wo früher ja Leute auch, muss man sagen, verheizt worden sind, nicht gut behandelt worden sind. Gab ja auch mal so eine fast MeToo in der Gastro-Debatte vor 2-3 Jahren, ich glaube kurz vor der Pandemie. Was würdest du sagen, wie kann man die begeistern? Wie kann ich auch als junger Mensch rausfinden, ob mir sowas überhaupt gefallen würde?
Du kannst natürlich Praktikums machen, du kannst dich entscheiden, natürlich eine Ausbildung zu machen, du kannst reinschnuppern. Ich glaube, also in der Küche haben wir regelmäßig auch Praktikanten.
Ihr nehmt hier Praktikanten.
Im Service ist es natürlich immer schwierig, wenn du jetzt gar nichts hast. Also wir haben auch das Phänomen, dass Menschen sich dann bewerben und überhaupt gar nicht wissen, was wir da eigentlich machen. Also es ist aber auch genauso das Gleiche, wie sich Winzer manchmal melden und auch überhaupt gar nicht wissen, was wir da machen. Ja, genau. Ja, das gibt's alles. Es ist halt immer so, es ist immer viel wert, wenn Menschen, wir haben jetzt auch eine junge Kollegin mit reingekommen, die ist 19 und die hat so Lust auf Gastronomie und die weiß, dass sie ganz viel nicht weiß, aber dass sie bei uns ganz, ganz viel lernen kann. Und natürlich auch mit Nachdruck, weil natürlich wir jetzt nicht die sind, die gerne Fehler machen an der Stelle. Wir sind natürlich Menschen, die Fehler machen auch mit an der Stelle, aber trotzdem ist es an einem sehr, sehr hohen Level ist an der Stelle von Qualität und Dienstleistung. Und ich habe vieles erlebt, wo es nicht so, der Vibe nicht so gut war. Und du brauchst halt, ich finde, wo ich das Glück hatte, dass ich es erleben durfte, zum Beispiel im Reichstag, es war ein unfassbar toller Vibe. Also es hat einfach so viel Spaß gemacht und alle haben mich immer gefragt, was machst du hier? Und ich habe gesagt, hey, es macht mir einfach Spaß, ich finde es toll, ich freue mich jeden Tag.
Und Vibe meinst du, dass gelacht wird bei der Arbeit?
Oder ja, oder es sind tolle Menschen, es sind nette Menschen, es sind lustige Menschen, es sind schlaue Menschen, es sind Menschen, die es einfach auch gerne machen, die eine gute Ausbildung erhalten haben, die auch was verstehen, wo du was dich weiterentwickeln kannst. Es geht ja nicht nur immer darum, dass man jetzt die Rebsorte zum Wein auch an der Stelle kennt, sondern auch das Zwischenmenschliche, dass du vielleicht aus einer Familie kommst, wo es jetzt nicht der Standard ist, dass am Tisch eine Flasche für 450 Euro bestellt wird. Ja. Aber du trotzdem mit den Menschen lernst, umzugehen, und du lernst ja Sachen kennen, auch wenn wir, ich meine, vor 2 Tagen hatten wir ein Kaviar-Tasting. Also da konnte jeder sich, wenn er wollte, konnte er die unterschiedlichsten Sorten Kaviar probieren. Das sind ja Sachen, die probierst du doch sonst nicht, wenn du in einem anderen Bereich bist. Das musst du natürlich toll finden, das musst du natürlich, also es gibt Menschen, Kaviar ernährt, dann ist das vielleicht nicht das Richtige an der Stelle, aber wenn du für so eine Sachen offen bist und gerade auch für so eine Gesuss-Sachen, du kannst unheimlich viel lernen. Wir machen das so, wir schicken das immer bei uns in die Gruppe, du kannst, in Berlin kannst du sowieso immer viel verkosten gehen, kriegst jede Menge Einladungen, wir lassen es den Leuten offen, habt ihr Zeit, Lust, sagt Bescheid, wir melden euch da an, ihr könnt da hingehen, wenn ich sage, ich bin da, kommt mit, gerne, ne? Wir fahren zur Mainzer Weinbörse mit einem kleinen Trupp von 5 Leuten. Was heißt klein? Von 9 im Service fahren 5, das ist schon viel, das ist gut. Da kannst du was mitnehmen. Und das ist dann am Ende, ich finde, in der Gastronomie, Menschen, die in der Gastronomie gearbeitet haben und sich damit, also da was mitgenommen haben, du kannst in so vielen Bereichen deines Lebens einfach davon profitieren, wie du ein Weinglas richtig anfasst. So ganz viel Etikette, die nicht unbedingt falsch ist.
Das stimmt. Ja. Ja, vielen Dank für dieses Plädoyer. Ja, für mach doch mal ein Praktikum oder eine Ausbildung direkt in der Gastro. Es kann dir viel bringen im Leben. Und ja, vielen Dank dir auch für diese Einblicke in deine Arbeit. Die Stunde ist mal wieder verflogen. Wir haben zusammen eine Flasche Primus getrunken aus dem Jahr 2013 von der Quinta da Pelada in Dão, in Portugal. Eine echte Entdeckung, sehr fein.
Ja, ist jetzt unsterblich im Netz.
Ist jetzt unsterblich, genau. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen, sehr gerne. Auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Esst, trinkt und genießt. Bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Tschüss.